Herzlich willkommen bei Entspannter Jobwandel mit 50+, dem Podcast für Führungskräfte Ü50, die sich neu orientieren müssen oder wollen. Mein Name ist Martina Frahn. Als Senior New Placement Beraterin mit über 30 Jahren Erfahrung gebe ich hier Impulse, Klarheit und konkrete Strategien für eine selbstbestimmte berufliche Zukunft. Schön, liebe ZuhörerInnen, dass Sie wieder dabei sind. Ja, heute darf ich wieder Hans-Georg Willmann begrüßen und freue mich sehr, dass er zu Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Hans-Georg.
Hallo, liebe Martina. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Ja, wir haben es ja auch geschafft. Wir müssen immer zeitlich das Ganze abstimmen. Insofern ist das wunderbar. Für mich, gar nicht mehr so relativ früh. Für dich relativ guter Abend, glaube ich. Das passt. Ja, nach unserer ersten Episode sind wir immer weiter im Austausch geblieben und möchten heute gemeinsam aus der Praxis plaudern. Warum? Damit Sie die Fehler nicht machen müssen, die uns im Gespräch mit unseren KundInnen immer wieder begegnen. Doch erstmal natürlich nochmal kurz zu dir, lieber Hans-Georg. Als Psychologe beschäftigst du dich schon lange mit den Themen Job und Karriere auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Sag doch bitte noch einmal, was dich daran interessiert und wie du dich in diesem Thema so entwickelt hast und aufgestellt bist.
Gerne, Martina. Als Psychologe und ursprünglich auch Kaufmann ist meine USP, dass ich Menschen in der Arbeitswelt mit psychologischem Know-how zur Verfügung stehe, unterstütze, dass sie ihre Ziele leichter erreichen. Und letztendlich eingestiegen bin ich mit den beiden großen Themen Outplacement-Beratung. Da sind wir genau am Thema dran, wenn es darum geht, Fach- und Führungskräfte wieder in Arbeit letztendlich zu unterstützen, zu begleiten. Und mit dem Thema Eignungsdiagnostik, Personalauswahl. Und somit kenne ich beide Seiten des Schreibtisches sehr gut. Und das hat mich die letzten 25 Jahre als selbstständiger Coach und Karriereberater immer wieder begleitet. Und das ist eine ganz fundamentale Basis, um eben Hilfestellung geben zu können. Und was mich immer wieder sehr, sehr motiviert ist, dass ich merke, dass es hilft, wenn wir Karriereberater, New Placement Berater unterstützen und begleiten bei der Transition, ob freiwillig, ob gezwungen oder eben unfreiwillig, von einem Arbeitsplatz zum anderen.
Ja, total. Das merkt man bei dir ja auch ohne Ende. Und das ist im Grunde bei mir ähnlich. Schon anders gelagert, aber trotzdem. Als Bereichsleiterin Personal habe ich ja auch diese Dinge begleitet von der Unternehmensseite aus, dass ich auch Berater mit ausgesucht habe und dadurch jetzt auch weiß, was ich für Anforderungen stelle. Und natürlich, wie die Auswahl war, wenn ich neue Führungskräfte mit ausgewählt habe, wenn wir im Dialog waren, wenn wir gegenseitig, also die Führungskraft und ich oder das Unternehmen, gemeinsam gesagt haben, wir wollen miteinander arbeiten. Also diese verschiedenen Seiten auch gut miteinander verbinde. Und daraus hat sich das für mich auch echt als Fabel entwickelt. Und ich merke einfach, das Thema 50+ triggert mich schon lange. Damit bin ich ja auch am Markt. Und ich merke, dass einfach Führungskräfte natürlich etwas anders aufgestellt sind, andere Erwartungen und Motivationen auch haben. Und da bin ich natürlich auch von meinem Alter her, passe ich da sehr gut rein und natürlich von meiner Führungserfahrung. Ja, dann lass uns mal unsere Erfahrungen, die wir haben, in dem Austausch einsteigen. Das Motto für heute: Warum Zweifel Karriere verhindern und typische Vorbehalte bei Führungskräften 50+, was uns immer wieder begegnet. Ja, lass uns mal überlegen, welche drei typischen Vorbehalte oder Blockaden uns in den ersten Gesprächen begegnen, worauf wir doch immer wieder stoßen. Vielleicht fängst du mal an, bitte.
Mache ich gerne. Also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, ob es eine freiwillige oder gezwungene Transition ist, Wechsel, Jobwandel ist. Letztendlich, was ich immer wieder feststelle in den Beratungen, ist, dass der Umgang mit inneren und äußeren Realitäten den meisten gar nicht so ganz leicht fällt, nachdem sie mehr oder weniger lange in einem Unternehmen bei einem Arbeitgeber gearbeitet haben. Und daraus entwickelt sich dann so eine Haltung, es muss oder soll sich etwas ändern, aber alles soll gleich bleiben. Ich muss genauso viel verdienen oder mehr, es muss am Ort sein, wo ich wohne, weil umziehen geht nicht, Arbeitszeiten sollen sich auch nicht ändern und ich ändere mich schon gar nicht. Ich übertreibe ein bisschen, doch das ist so ein etwas, was wahrnehmbar ist.
Und ja,
daraus,
also das,
ja, sorry.
Entschuldigung, ja, aber das kenne ich ja auch so. Also ich glaube schon, dass die Offenheit da ist. Ich weiß, dass ich jetzt was verändern muss. Aber natürlich, wenn man das jetzt viele Jahre gemacht hat, möchte man schon in dem Kontext bleiben. Denn das ist ja immer mit Energie, mit Aufwand, mit Kraft verbunden. Und das ist gar nicht so einfach. Aber ich habe dich unterbrochen.
Das ist genau meine Rede. Es ist gar nicht so einfach. Es ist menschlich, dass man Dinge, die gut sind, bewahren will, Dinge, die nicht mehr gut sind, verändern will. Mhm. Und in so einer Veränderungsphase möglichst alles gleich zu behalten, was gut ist, das geht häufig nicht. Das geht häufig nicht. Und da kommen wir dann zu so drei Blockaden, die ich oft wahrnehme. Und die erste Blockade ist, dass es für viele Führungskräfte, Fachführungskräfte schwer ist, eine realistische Selbst- und Markteinschätzung durchzuführen. Ich weiß nicht, ob du da die gleichen Erfahrungen hast.
Doch, das habe ich. Ich habe jetzt gerade wieder ein Gespräch geführt. Da kam jemand zu mir auch mit ganz viel Energie, ganz viel Aktionismus. Also ich habe das jetzt verloren und aber na gut, ich mache das jetzt und dann ich bewerbe mich jetzt und es ist alles klar jetzt. Also na ja gut, wir haben jetzt, wenn das jemand später mal hört, wir haben jetzt Anfang Juni. Ich bin also zwar bis Ende August freigestellt, aber ich bin da stehe natürlich früher zur Verfügung. Dann habe ich gedacht, nun gut, das freut mich und ich verstehe auch den Elan. Aber meine Erfahrung ist, und jetzt sage ich etwas, was sehr wahrscheinlich viele wieder erschreckt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber meine Erfahrung ist, dass es mindestens 6 Monate, wenn nicht sogar 24 Monate dauert. Und 24 Monate muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ist wirklich krass viel und lange, bis ein Angebot und ein attraktives Angebot auf dem Tisch liegt. Ja. Und das unterschätzen viele ganz viel und wenden sich dann auch im Gespräch ab, kommen dann nach ein paar Monaten wieder zu mir und sagen, ja, hätte ich mal die Zeit nicht verloren. Aber deshalb möchte ich das auch wirklich so deutlich ansprechen. Alle, die uns zuhören, bitte nehmen Sie das sehr ernst, was wir hier sagen. Das ist die Erfahrung. Und es geht nicht darum, um Sie zu schmälern oder um Ihnen zu sagen, jetzt bei Ihnen wird es ganz furchtbar sein. Nein, einfach, dass sie sich der Realität stellen und anfangen damit, Dinge anzuschauen und dann zu verändern.
Absolut, absolut. Hm? Also man kann immer einen Lucky Strike landen und innerhalb von 3 Monaten, 4 Monaten ein gutes Angebot bekommen. Ja. Meine Erfahrungen sind auch, dass es in der Regel länger dauert und je nachdem, wie die Ausgangsvoraussetzungen sind, wie lange jemand Betriebszugehörigkeit im alten Unternehmen hatte, wie das Lebensalter tatsächlich im Pass steht, wie die Qualifikationen sind.
War jetzt schön, ja. Entschuldigung.
Ja. Wie die Qualifikationen gelagert sind, wie die Verantwortung waren. Dann eben aber auch, wie die Vorstellungen aussehen. Was ist denn der nächste Traumjob? Was muss der alles beinhalten? Mhm. Und das alles zu shapen, zu formen und daraus ein realistisches Zielbild zu machen, das dauert. Also 9 Monate ist da gar keine Zeit. Ich rechne bei Führungskräften C-Level so mit 12 Monaten.
Ja, sicherlich. Kann auch nach 12 Monaten sein, weil ich aber die 24 Monate sage. Aber ich weiß einfach, dass es bei einigen so lange dauert und weil es passiert einfach viel auf dem Weg. Es ist so, dass man plötzlich merkt, dieser Rahmen, den man ja sonst täglich hatte, im Büro, in der mit den anderen Kollegen, mit den Bereichsleiterkollegen, Geschäftsführerkollegen, welche Ebene das auch immer ist. Man hatte einen klaren Austausch, klare Aufgaben, auch wenn man sich die selber gesetzt hat, aber die sind abgearbeitet worden. Also diese ganze Umgebung, die bricht weg. Und man hat meistens niemanden mehr, mit dem man sich wirklich gut und professionell unterhalten kann. Ne? Und das bricht dann ja alles weg. Ich schätze mal, dass du das auch so erfährst.
Das sind meine Erfahrungen. Und da wird auch deutlich, dass die Arbeit eben mehr ist als nur Geld verdienen.
Ja.
Die zeitliche Strukturierung der Kompetenz, das Kompetenzerleben, die sozialen Kontakte, der Austausch, von dem du sprichst, all das fällt weg. Und wenn man dann in dieser Veränderungsphase drinne steckt und keinen Sparringspartner hat, dann kommt es häufig zu so einer Achterbahn der Gefühle, zu einer erstmal einer Selbstüberschätzung, was man alles kann, besonders nach den ersten Absagen geht es häufig in eine Selbstüberschätzung. Die wissen gar nicht, was ich alles kann. Dann aber, wenn die Absagen nicht aufhören, geht es in eine Selbstunterschätzung. Und dann pendelt das so zwischen Selbstüberschätzung, Selbstunterschätzung hin und her. Und dann einen Sparringspartner zu haben, der einen Realitätscheck, also methodisch gesehen einen Realitätscheck durchführen kann, eine Stärkenanalyse, eine Zieldefinition, eine Strategieüberlegung, wie gehen wir vor, das ist aus meiner Erfahrung sehr, sehr hilfreich.
Das hast du jetzt aber schön quasi so ein bisschen nonchalant gesagt, aber das ist total wichtig. Das merke ich ja auch immer wieder. Und das ist auch etwas, was mich jetzt so ein bisschen antreibt, wenn ich einfach merke, ich habe da den Haken gesetzt und der oder diejenige kommen zu mir und sagen, ja Mensch, hier weiß ich einfach, hier habe ich auch einen geschützten Raum zum Teil, hier kann ich über Dinge sprechen, aber ich weiß auch, ich kriege eine Strategie und ich weiß, was ich abarbeiten kann und muss und wie ich mich dann darstellen muss. Also das ist was, was ich natürlich genauso habe und was ich dann auch gerne begleite. Um vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter zu werden, das ist bei mir, also zu Anfang ist das Alter gar kein Thema. Das sagen sie, ja gut, das ist halt so, aber wenn ich mich bewerbe, ich habe ja sowieso ein großes Netzwerk und das Netzwerk ist nur erstaunlicherweise ganz schnell weg irgendwie, also bei den meisten jedenfalls. Dann kommt es, ja wie jetzt, bin ich doch irgendwie zu alt? Also dieses Altersthema, das kommt, also damit kann man sich auch selber begrenzen, weil man sich plötzlich wahnsinnige Selbstängste aufbaut und dann denkt, meine Güte, das hat alles was mit meinem Alter zu tun. Das Alter ist immer nur ein Vorwand für das, was da parallel passiert. Wie siehst du das?
Ja, absolut. Das Alter, das im Pass steht, ist eine Zahl.
Ja,
und
genau.
So wie wir uns oder wie sich ein Mensch verhält, mit welcher Haltung er in die Welt tritt und wie er sich aus dieser Haltung heraus verhält, das kann etwas ganz anderes sein. Es gibt sehr, sehr all im Kopf alte 25-jährige Menschen und es gibt sehr, sehr junge, im Kopf sehr, sehr junge 60-jährige Menschen. Ich berate ja den ganzen Range an Altersspanne mit Fable für 50 plus. Bin selbst 56, werde 57. Und das ist exakt, was du sagst, wenn wir überlegen, dass ja Arbeitgeber diese Vorbehalte haben. Zu alt heißt letztendlich zu teuer, nicht mehr flexibel, zu oft krank, lässt sich nichts mehr sagen. Und das muss ja gar nicht stimmen.
Nee, die typischen Vorurteile, die automatisch entstehen. Ne? Mhm. Also wie du das sagst, man muss den Menschen erstmal kennenlernen. Natürlich gibt es Menschen, bei denen stimmt das. Ja, gut. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, unabhängig vom Alter. Deshalb muss man ja erstmal miteinander sprechen, ins Gespräch kommen, überlegen, wie sind die Seiten, wie tritt derjenige auf, wie treten wir auch als Unternehmen auf, wenn ich jetzt nochmal die Unternehmensseite nehme. Wie passt man denn da zueinander? Ne?
Und genau, und die Führungskräfte, die mit 50 plus in einer Veränderung sind, einen Jobwechsel wollen, die tun letztendlich gut daran, das auch zu reflektieren. Zu reflektieren, was ist ein realistischer, mit Sparingspartner geht das oft leichter, zu reflektieren, was ist ein realistisches Ziel und wie kann ich so kommunizieren, dass die andere Seite versteht, hey, ich bin 55 oder 56 und ich bin fit, ich bin hungrig, ich kann das und das. Und jetzt müssen wir mal reden, damit wir schauen können, ob wir zusammenpassen. Weil oftmals kommen Bewerber ja gar nicht über die erste Hürde drüber. Und das hat oft äußere Blockadengründe. Soll heißen, Bewerbungstechnik, Bewerbungskommunikation. Weiß nicht, wie du das erlebst.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also bei mir ist ganz oft so, das mit dem Bewerben ist klar. Also das ist alles klar, habe ich erstellt, das schicke ich jetzt weg und da habe ich jetzt gar kein Problem mit. Ja, der ein oder andere weiß auch, wie er das in der heutigen Zeit in Anführungsstrichen macht. Das ist auch unbenommen und ich sehe auch gute Lebensläufe. Aber die meisten sind eben doch sehr oldschool und nicht up to date. Und das ist schon das Erste, wo sie daran scheitern. Leider. Und es wäre so einfach, das dann von Anfang an wirklich ganz modern zu erstellen. Modern, das hört sich an, als ob es irgendwie ein Riesendesign gäbe und irgendwelche Geheimnisse dahinter und so. Nee, gibt's nicht. Aber es gibt einen klaren Aufbau und eine klare Darstellung. Und das kann man gerade, wenn man schon so viel Erfahrung hat, wirklich gut für sich nutzen.
Absolut. Und häufig, meine Erfahrung, ist man für sich selbst ja ein Stück weit blind. Also welche Stärken habe ich denn? Ich weiß ja, für mich ist ja selbstverständlich, was ich kann, nur für die andere Seite nicht. Und häufig lese ich dann einseitige Lebensläufe oder anderthalbseitige Lebensläufe von 25, 30 Jahren Erfahrung. Mhm. Kein Plädoyer für siebenseitige Lebensläufe.
Nein, ist schon klar.
Aber eben, man braucht mindestens 2,5, vielleicht 3 Seiten, um die Keywords unterzubringen, um entsprechende Erfolge herauszustellen, um eben einen CV, einen Lebenslauf oder ein Coverletter, wenn er gefragt ist, so aufzustellen, dass er überhaupt durch die Application Tracking Systems und die ganzen Algorithmen gesteuerten Filter kommt, weil sonst kommt man nicht ins Vorstellungsgespräch. Oder aber man nutzt eine andere Strategie und umgeht diesen Standardbewerbungsprozess. Mhm. Aber das muss man wissen, wie man das macht.
Genau, das muss man wissen und das ist den meisten wirklich nicht klar. Also eigentlich ist es niemandem klar, wenn ich jetzt mit den Menschen spreche. Und wie du das sagst, diese Unterlagen, die sind einfach zu erstellen. Und doch kann man als Führungskraft mit über 50 ja meistens wesentlich mehr dort hineinschreiben. Und dann kann man auch bis zu 5 Seiten das Ganze nutzen. Das ist ja mittlerweile auch gang und gäbe. Es muss nicht sein. Dafür gibt es aber auch andere Möglichkeiten, die man ergänzend nutzen kann. Das ist den meisten auch nicht so klar. Also ein Bio-Dashboard, wenn du das nimmst, ja? Oder du nimmst eine Projektliste, wenn jemand wirklich zum Beispiel im Projektmanagement seit 20 Jahren tätig ist, da kann man super Projekte rausnehmen und da eben dann auch wirklich gut darstellen, was derjenige kann, was die Entwicklung ist und so weiter. Da kann man ganz toll ablesen, wie ein Mensch sich entwickelt hat und diese Führungskraft dann auch ja vermutlich im Unternehmen handeln wird.
Absolut, ganz genau. Und weil du gesagt hast, die meisten, denen du begegnest oder deine Erfahrung ist, dass die meisten das nicht wissen. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist ja auch nicht deren Geschäft. Wie häufig bewirbt man sich im Leben? Mhm. Heute häufiger als früher, okay. Aber wenn das 7 oder 10 Mal sind, also Übergangsphasen in einem Berufsleben, ist das viel. Ja. Bei uns ist das tägliches Geschäft. Wir machen täglich 5 Mal.
Ja, genau. Ja, genau. Wir haben einen anderen Blick da drauf. Weißt du, du hast, aber wir haben halt beide auch den Vorteil, dass wir die Unternehmensseite haben. Also wir sind ja Berater als Externe, Das macht uns manchmal unabhängiger in bestimmten Themen. Aber wir haben trotzdem immer die Unternehmensbrille, die wir auch aufsetzen können. Und also ich tue es auf jeden Fall immer wieder, das wird bei dir auch so sein, weil ich einfach weiß, wie die Auswahlprozesse waren, worauf es ankommt. Ich bin ja auch heute immer noch im Kontakt mit Recruitern, mit Personalleitern und so weiter. Also das ist ja, das hat sich im Grunde nicht viel verändert von der Wahrnehmung her. Da geht es ja um das Persönliche.
Genau, das ist die Psychologie, die du ansprichst hinter dem Bewerbungsprozess, die ja gleich geblieben ist. Ja. Die Techniken haben sich verändert, entwickelt, die Technologie hat sich verändert, entwickelt, aber letztendlich geht es darum, dass Personalauswahl eine riskante Angelegenheit ist. Wenn wir Führungskräfte einstellen, dann reden wir über Jahresgehälter von 150 aufwärts, je nach Level. Sechsstellig auf jeden Fall. Und wenn wir dann wissen, dass eine Stellenbesetzung, eine Personalauswahl in etwa das Jahresgehalt der zu besetzenden Stelle kostet, bei Führungskräften häufig, bei Führungspositionen häufig mehr als das Jahresgehalt, dann wissen wir, dass das riskant ist und dass eine Firma oder jeder Mensch, der eine riskante Entscheidung treffen muss, immer auf Nummer sicher gehen will. Und wenn wir das wissen, und wir wissen das aus der Personalauswahlerfahrung. Wenn wir das wissen, dann können wir eben diese Tipps geben, wie eine Führungskraft, wie ein Mensch, der sich verändern muss oder will, kommunizieren kann, um diesen Ängsten auf der anderen Seite zu begegnen, das Risiko zu minimieren.
Ja, genau. Ja, das hast du super gesagt. Also genau da reinzugehen dann, also neben dem Formalen, eben die Dokumente zu erstellen, geht es dann auch wirklich darum, also vielleicht sogar eine Personal Brand aufzubauen. Etwas, wie gehe ich denn wirklich heran? Was erzähle ich von mir? Wie erzähle ich von mir? Das ist auch nochmal ganz wichtig. Das ist dann wirklich im Gespräch, das mache ich auch oft. Ich habe dann natürlich auch so verschiedene Methoden, wie ich dann darüber spreche. Und das ist was auch dann richtig Spaß macht. Denn derjenige merkt plötzlich, ja genau, also für mich ist es so normal, das hast du vorhin auch so schön gesagt, für mich ist es ja normal. Aber genau, das ist schon was Besonderes. Der besondere Kontext, in dem ich war, die Menschen, die ich kennengelernt habe, mein persönlicher Hintergrund. Und so habe ich mich entwickelt. Eigentlich ist es toll. Und dann fängt auch an, derjenige dann oft wieder stolz zu werden. Denn oft ist wirklich so eine Talsohle da, die wir gemeinsam durchschreiten müssen. Und dann kommt es wieder, dass derjenige Stärke aufbaut und sagt, ja genau, das ist es auch. Und dann wird es plötzlich auch einfacher mit den Bewerbungen. Also auch mit der Resonanz. Also nicht, dass da plötzlich 10 oder 20 auf einmal kommen. Also das ist Unsinn. Aber es gibt ja die anderen Wege, wie du das auch sagst. Ja, man braucht die Unterlagen. Das ist die Grundlage dafür. Aber es gibt auch andere Wege, um an die Entscheider heranzutreten.
Ganz genau. Und was du jetzt gerade gesagt hast mit dass Menschen dann auch wieder stolz werden auf sich. Ja. Also wir helfen Menschen, die Zweifel haben, ja dabei, in eine Selbstwirksamkeit wieder reinzukommen. Das über Aktionen, die letztendlich auch erfolgreich sind. Wenn Führungskräfte oder Fachkräfte die ersten 10, 15 Bewerbungen geschickt haben und da kommt vielleicht überhaupt nichts zurück oder Absagen, dann ist das ja häufig demotivierend und dann fängt man an, ja Mensch, habe ich überhaupt noch eine Chance, an sich zu zweifeln und dann eben in die Stärken zu gehen und zu schauen, über die Aktion deutlich machen zu können, hey, wenn ich mit einer Überzeugungskraft und mit meinen Stärken, mit meiner Selbstwirksamkeit daran gehe, dann bekomme ich auch Vorstellungsgespräche oder mit diesen anderen Methoden rangehe, bekomme ich auch Vorstellungsgespräche und das führt dann wieder zu Selbstbewusstsein.
Ja, du hast ja jetzt einen anderen Hintergrund, fachlichen Hintergrund als ich. Du bist ja Psychologe und gehst da auch sehr, also ich finde es immer sehr gut heran. Ich habe das aus persönlichem Hintergrund auch, aber bei mir ist es eher so, dass ich sehr pragmatisch bin. Also ich nenne mich auch eher bodenständig und deshalb habe ich so Tools für mich erarbeitet, die genau das auch darstellen, was du gesagt hast, aber die oft jetzt so sind, dass man an irgendwelchen Sachen arbeitet, du hast dann ein Ergebnis und dann über dieses Erarbeiten, wobei du natürlich auch so arbeitest, aber über dieses Erarbeiten, was jetzt so sehr fachlich aussieht bei mir, oft auch das an die Persönlichkeit geht und man dann merkt, ach ja, genau, man verbindet das ja mit, wie habe ich das gemacht, warum habe ich das gemacht, wie war die Entwicklung und dadurch kommt man oder kommt derjenige meist zu dem Ergebnis, Mensch, das ist ja richtig cool, was ich hier mache und ich kann das auch erzählen. Das ist auch oft, weil alle, also da kennst du auch sehr wahrscheinlich, gerade Vertriebler. Nee, ist klar, also ich komme ja aus dem Vertrieb und da die Gespräche, das ist total einfach, das mache ich. Und dann spüren wir mal irgendwie so ein Gespräch und plötzlich stockt die Person und ich denke so, hä? Ist doch Vertriebler. Und dann, wenn es um einen selber geht, das, eigentlich wissen wir das alle, das ist eigentlich auch gar keine neue Erkenntnis, aber wenn es um einen selber geht, fällt es einem oft einfach schwerer. Ja, und das ist dann auch total okay, da jemanden zuzunehmen. Das, also ich mache das auch in verschiedenen Themen, natürlich.
Eben, also jeder Berater, jeder Coach, der gut sein will und gut bleiben will, hat eben auch seine Sparringspartner. Genau. Und was du gesagt hast, ich sage über meinen Arbeitsstil häufig, ich bin weniger Psychologe als viele, die nicht Psychologen sind und wenn ich die beobachten beim Arbeiten, ich bin auch äußerst pragmatisch.
Denn das glaub genau, ich dir.
Was, genau was du gesagt hast, über die Aktion entsteht ein Gefühl. Das ist die goldene Regel, wenn es um, also the Confidence Gap könnte man es nennen, wenn es um Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein geht, dann können wir lange reden und Gefühle analysieren. Und im Prozess ist auch immer wichtig, das mal zu reflektieren, aber Gefühle folgen der Aktion. Ja. Ganz pragmatisch machen und das Gefühl folgt.
Ja, wichtig und es sich anschauen. Immer wieder mal in die Distanz gehen und schauen, was passiert denn da genau? Und das auch dann so auseinander zu klamüsern, nenne ich das jetzt mal, zu sagen, was ist die Aktion, was sind die Gefühle, warum entstehen die denn überhaupt? Also wenn es negative Gefühle sind, die man dann ja eher bearbeitet natürlich als positive Gefühle, weil bei positiven weiß man, okay, ich gehe in die richtige Richtung, das tut mir gut. Aber das miteinander zu verbinden.
Genau, also auf der Veränderungskurve die Emotionen nicht irgendwo hinten stehen lassen, sondern mitnehmen und auf der Veränderungskurve die Aktion und die Gefühle gleichermaßen im Blick behalten.
Ja, also ich würde auch sagen, sowas kann man ja auch durch gezielte Übungen machen. Also indem man ganz einfach so eine Art Storytelling macht. Also ich lasse meine Kundinnen oft erzählen. Erzählen Sie mal. Und dann entstehen ja Bilder im Kopf, dann erzählt derjenige und dann wird es auch plötzlich wieder emotional und dann wird es oft lockerer, wenn man dann über die Erfolge erzählt, Mensch, ja, das habe ich geschafft, dann musste ich gegen den, der hat immer dagegen gehalten und dann konnte ich den aber überzeugen oder was weiß ich, was auch immer passiert. So sind ja nun mal Projekte, wie sie verlaufen. Und dann merke ich, wie derjenige plötzlich wieder die Selbstsicherheit bekommt und so, ach nee, das klappt ja. Ne? Ich weiß nicht, ich denke, das ist was du auch machst oder wie gehst du davor?
Ja, das ist letztendlich, wenn Kunden zu mir kommen, mit einer der ersten Übungen oder Interventionen oder ich meine, so arbeite ich, erzählen Sie mal.
Erzählen Sie mal, genau. Das hört sich immer so locker an, so, aber.
Und wir hören ja natürlich auf verschiedenen Ebenen zu.
Ja.
Wir filtern ja dann raus, okay, das sind die Erfolge, das ist die Reflexionsfähigkeit, da liegen die Stärken drin, das waren die Aufgaben. Und du kennst auch die STAR-Methode, Situation, Task, Action, Result. Und da zu schauen, wenn erzählen Sie mal, dann hören wir ja auf diesen vier Ebenen zu.
Ja, genau.
Und noch eine fünfte Ebene eben, was sind die Fähigkeiten, die Talente, die Stärken, die derjenige eingesetzt hat. Und das können wir feedbacken, das können wir zurückspiegeln. Und dadurch entsteht eben diese Selbstwirksamkeit, die dann in die Aktion führt, die dann zu Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein führt. Und das ist dieser schöne Ablauf, der mit der einfachen, vermeintlich einfachen Frage, erzählen Sie mal, startet.
Genau, die vielleicht manche auch etwas nervös macht oder abschreckt, so nach dem Motto, ja, was soll ich denn jetzt erzählen? Aber vielleicht haben wir jetzt die Lanze dafür gebrochen, dass es etwas Gutes ist und dass wir damit auch etwas Gutes meinen und beabsichtigen. Du hast das so schön gesagt, auch auf den unterschiedlichen Ebenen, wie wir dann zuhören, was man selber ja für sich kaum schafft. Also ich auch nicht, das ist logisch. Und der andere kann ja eben zuhören und das dann darunter abspeichern und dann die richtigen Interventionen geben und Fragen stellen. Also Intervention hört sich jetzt auch schon wieder so wissenschaftlich oder ja, wissenschaftlich nicht, aber so fachlich an. Aber eine Intervention heißt ja im Grunde die richtige Frage stellen, den anderen weiter zum Nachdenken zu bringen und so, dass er weiterkommt in dem.
Das ist es. Fragen stellen, Feedback geben, Impulse geben. Und das auf unterschiedliche Arten und Weisen. Dann in der Beratung, im Coaching die Möglichkeit, sich selbst ausprobieren geben, wie du gesagt hast, kleine Übungen, Rollenspiele. Ja, jetzt machen wir doch mal ein Vorstellungsgespräch, simulieren wir mal. Und ganz wichtig, dem Ganzen auch einen Rahmen geben. Das wollte ich noch mal kurz feedbacken, was du am Anfang gesagt hast. Die Zeit im Blick behalten. Die Zeit ist dein Freund, habe ich in einem meiner Bücher geschrieben. Die Zeit ist dein Freund, wenn du sie im Blick behältst. Mach einen Projektplan. Punkt heute und wie lange, wann musst du, wann willst du in Arbeit sein? Was sind die Milestones? Das zu projektieren, das machen Führungskräfte täglich, wenn sie im Job sind. Aber wenn es um den eigenen Job geht, also diese Veränderung, Jobwechsel, wird nicht projektiert. Und das gebe ich immer zu bedenken oder als Tipp, mach einen Projektplan.
Ja, absolut, genau, das mache ich auch so, weil dann kriegt das Rahmen, wie du das sagst, bekommt das Ganze einen Rahmen und es ist klar, was auch abzuarbeiten ist. Manche Dinge müssen auch simpel abgearbeitet werden, also in Kontakt treten, also ausgeschriebene Positionen suchen. Ich meine, das ist halt, manches, ne, kann so abgearbeitet werden und vieles, was ja dann das Ausschlaggebende ist, ist natürlich intensiver. Wie stelle ich mich da? Was sage ich über mich? Was braucht der andere, damit er mich versteht? Also auch die Sichtweise des anderen wirklich einzunehmen. Und da können wir, denke ich, du und ich, auch gut dabei helfen, das anzustoßen und auch eine andere Sichtweise einzunehmen.
Ganz genau, diesen Perspektivwechsel zu ermöglichen und dadurch letztendlich ja als Katalysatoren dienen, dass die Menschen, die zu uns kommen, die Führungskräfte, Fachkräfte, dass die in einer kürzeren Zeitspanne das erreichen, was sie erreichen wollen.
Genau, wichtig, in einer kürzeren Zeitspanne das eben wirklich erreichen können. Und das ist ja, im Grunde macht das jetzt wieder, schließt das an zum Anfang, als wir das ja auch gesagt haben, dass es doch wirklich länger dauern kann. Und je länger oder je später man damit anfängt, sich auch eine klare Struktur zu geben, das ist oft mit einem New Placement Berater einfacher, dann kann man auch wirklich anfangen und verliert keine Zeit.
Ne? Absolut. Zustimmung.
Genau. Hab ich mir jetzt gedacht. Genau. Vielen Dank. Ja, was meinst du denn, was wir noch jetzt abschließend sagen können oder sollten?
Was können wir abschließend noch sagen? Also, es gibt wirklich sehr, sehr hilfreiche Ansätze, um einen Jobwechsel leichter, kürzer und angenehmer zu machen. Eine Veränderung geht mehr oder weniger immer durch ein Tal der Tränen. Wir haben die Veränderungskurve angesprochen, weil sich eben, wenn sich etwas verändern soll, nicht alles gleich bleiben kann. Und manchmal man dann auch zur Erkenntnis kommt, man hat eine unrealistische Zielvorstellung und muss das anpassen. Und das mit einem Sparringspartner zu machen, meine Erfahrung, das ist sehr hilfreich.
Ja, nicht nur hilfreich, beschleunigt das Ganze einfach wirklich. Das ist so. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank für heute mal wieder. Wer weiß, vielleicht gibt es ja noch ein weiteres Gespräch. Ich würde mich freuen. Also, wir sind dann am Ende. Vielen Dank auch an unsere ZuhörerInnen. Vielen Dank, lieber Hans-Georg. Von Europa nach Australien. Es hat wieder viel Spaß gemacht.
Das kann ich zurückgeben. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für unser Gespräch, für den schönen Austausch
Sehr
und
gerne.
gerne wieder. Machen wir noch eine dritte Folge.
Sehr gerne, genau. Ja, und wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch am besten mit uns auf LinkedIn. In den Shownotes verlinke ich natürlich zum Profil von Hans-Georg Willmann. Mein Name ist Martina Fahn und ich unterstütze Führungskräfte 50 plus von Herzen bei ihrem individuellen New Placement. Sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Mein Premium-Angebot öffnet Augen und vor allem Türen für Ihre nächste Position. Am besten schreiben Sie mich dazu entweder direkt auf LinkedIn an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten natürlich wie immer in den Shownotes. Also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50 plus.